Das Leben schreibt immer noch die schönsten und buntesten Geschichten. Und wir tauchen in dieser Episode Berlin Unboxed genau da ein. Ins bunte Leben Berlins und schauen hinter die Kulissen der queeren Szene. Hier mittendrin im legendären Nollendorf-Kiez, in dem sich bis heute viel verändert. Zum Beispiel das Gebäude direkt gegenüber von uns, das war mal...
Das Eldorado, das ist jetzt ein Biomarkt, nannte man ja gerne mal, oder nennt man heute ja das Berghain der 20er. Also es war eigentlich der LGBTIQ-Club, wo sich queere Menschen zum Feiern getroffen haben. Die Herzkammer der Community, kann man so sagen.
Und die besucht man sogar mit Margot.
Ja, das ist richtig. Die Kieztour geht da rein und guckt sich noch ein historisches Überbleibsel vom alten Eldorado an, was immer noch existiert. Das ist ganz spannend.
Unser Treffpunkt gleich ist der Buchladen Eisenherz, Deutschlands erster queerer Buchladen, und dort sprechen wir über und erleben wir auch Sichtbarkeit, Aktivismus und ganz viel Szenekultur. Diese Episode ist für euch der Insider-Guide ins queere Berlin mit vielleicht auch überraschenden Perspektiven und Tipps, wie ihr die Szene auch als BesucherIn respektvoll entdecken könnt. Also gehen wir mal rein. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Die bewegten Leben unserer Gäste machen allein unsere Vorstellungsrunde fast zu einer eigenen Podcast-Episode. Josephine von Visit Berlin ist dabei, ich bin Michael und freue mich wahnsinnig drauf auf unseren ersten Gast jetzt, Roland, der seit 1987 den Buchladen Eisenherz leitet. Der erste Kontakt damit war aber noch früher, das war Ende der 70er, glaube ich.
Ja, mein erster Tag in Berlin traf zusammen irgendwie mit der Eröffnung von dem Eisenherz-Buchladen damals in der Bülowstraße. Ich fand es so geil irgendwie, dass so ein Buchladen irgendwie eröffnet wurde, halt, also weil da in den späten 70er Jahren, da ist ja irgendwie in West-Berlin irgendwie so eine Welle irgendwie an Emanzipationsgeschichten passiert, also irgendwie der erste schwule Verlag wurde gegründet. Ich meine, was gibt's Besseres für die Identifikation irgendwie als Bücher irgendwie, die man lesen kann halt, ne? Oder fand ich schon irgendwie großartig. Und ich bin tatsächlich am gleichen Tag irgendwie nach Berlin gezogen, als Eisenherz aufgemacht hat. Habe aber dann noch irgendwie 10 Jahre ein bisschen irgendwie hier und da was anderes gemacht. Und dann haben die irgendwann mal gesucht bei Eisenherz in der Siegessäule. Und ich war Kunde und ich hatte die Buchhändlerausbildung. Also das heißt, das passte irgendwie alles. Das Bewerbungsgespräch hat, glaube ich, 3 Minuten gedauert. Und am nächsten Tag habe ich angefangen und habe es irgendwie nicht geschafft, hier irgendwie wieder abzuhauen.
Ja, ja, in deiner Vorstellung hast du schon unseren zweiten Gast mit erwähnt, nämlich den Jan Noll von der Siegessäule. Er macht auch Musik in Drag, Dark Wave sind. Ich glaube, dazu musst du so vielleicht so ein bisschen selbst was dazu erzählen.
Ja, wichtig ist, glaube ich, als Roland sozusagen die Anzeige in der Siegessäule sah, war ich noch nicht bei der Siegessäule. Ich bin erst 1996 nach Berlin gekommen und habe 2008 bei der Siegessäule angefangen. Erst als Redakteur und dann später ab 2013 als Chefredakteur und habe das gemacht bis 23. Und weil ich eben auch nicht wegkomme von da, wo ich einmal bin, das ist, glaube ich, auch so ein Community-Ding gerne mal, habe ich jetzt irgendwie sozusagen innerhalb des Hauses die Position gewechselt und arbeite jetzt im Marketing. Und ich wollte aber immer bei der Siegessäule arbeiten. Also wenn man nach Berlin kommt als queerer Mensch, dann zumindest in den 90ern war das für mich also revolutionär, über die Straße zu gehen und vor irgendwelchen Cafés irgendwelche Magazine ausliegen zu sehen und dann so ranzugehen als Landei und dann, ach ja, schwul-lesbisch, was? Also das stand damals auf der Siegessäule und wirklich zu sehen, so okay, da ist ein Heft, das ist für mich, das liegt offen rum, das adressiert mich und meine Lieblingsgeschichte ist auch schon ein alter Hut, aber ich habe das erste Mal die Siegessäule gesehen vor einem Friseursalon und ich bin dann so tagelang immer wieder dran vorbeigegangen, weil ich eben dachte, die wird verkauft. Und dann habe ich irgendwann mal, als gerade keiner geguckt hat, habe ich mir dann heimlich eine genommen und bin dann also ganz schnell weggelaufen, habe mir die so in den Rucksack gesteckt, bin nach Hause, habe sie wieder rausgeholt und dann sah ich also ganz fett drauf, dass die also auch noch kostenlos ist. Ich hatte sie also nicht geklaut. Und das war für mich Berlin und das war für mich queere Identität und mein absolutes Heimatgefühl, was sich dann einstellte. Ich gerate ins Schwafeln, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt nicht mehr Chefredakteur und arbeite immer noch da und mache jetzt auch schon seit ein paar Jahren Musik. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für. Ich mache so Synthwave in Drag. Das Projekt heißt Paura Diamante, das ist auch mein Drag-Name. That's me.
Und wir haben noch einen Gast.
Ja, das mit dem Schwabeln, glaube ich, wird heute sehr spannend werden, weil ihr ja alle so in der Community hier verwurzelt seid. Ja, weil Margot ist tatsächlich auch diejenige, die mir so den Kiez hier gezeigt hat. Sie macht wunderbare Kiez-Touren, die auch hier natürlich im Buchladen vorbeikommen, die Siegessäule vorstellen. Und ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich habe dich fast nicht erkannt, weil du heute in Zivil da bist.
Ja, Herrenfummel. Ja, also ich sag dazu Herrenfummel. Ich weiß nicht, was andere dazu sagen. Andere sagen auch Boy-Drag, aber ich glaube, Boy ist bei mir wirklich nicht mehr angebracht zu sagen. Ja, ich mache Kiez-Touren. Du hast sie bewertet, die haben sie gefallen. Mir gefallen sie auch, ehrlich gesagt. Ich finde sie auch sehr, sehr gut, wie ich da mache. Und hast noch vergessen, dass ich seit vielen Jahren 25 bin. Und gebürtige Berlinerin übrigens. Und also ich war schon 1978 in Berlin, obwohl ich jetzt über 25 bin. Und habe allerdings von der Buchladeneröffnung von Eisenherz nicht so viel mitbekommen. Dafür war ich dann doch ein bisschen zu jung. Ja, bin hier mitten im Kiez auch wirklich groß geworden. Meine Eltern sind Anfang der 80er Jahre in den queeren Kiez gezogen, beziehungsweise ganz nah dran. Das war für mich ein Glückstreffer.
Ehrlich gesagt gibt es ungefähr 1000 Dinge, über die wir gerne reden möchten. Und natürlich können wir ja auch stundenlang in queerer Literatur stöbern. Aber wir fangen erstmal dort an, wo sich die Szene trifft. Für euch also wirklich der Guide durchs queere Berlin.
Wenn ich jetzt nach Berlin komme, als jemand, der sich noch nicht so auskennt, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Viertel und Orte, in denen man weggehen kann und verschiedene Musikrichtungen. Habt ihr denn da so ein paar Insider-Tipps für unsere Hörerinnen?
Es kommt halt immer darauf an, was man möchte, ne? Wenn man kulturell was machen will, finde ich, das Berlinigste, was man momentan noch so haben kann, ist die Galerie Studio STST von Jovelia Soraya. Das ist eine Künstlerin und Malerin in Neukölln. Ich habe jetzt leider die, also es ist da hinten so im Reuterkiez oder Weserstraße die Ecke so ein bisschen. Die genaue Adresse weiß ich jetzt nicht. Die macht Salons und das macht die, glaube ich, sogar Freitag und Samstags und zwar seit gefühlten 150 Jahren. Singt ganz interessant, möchte ich sagen, und hat ihre ganze Galerie selber ausgemalt auf kitschigste Art und Weise. Und das ist etwas, was für mich, das kriegst du auch nur in dieser Stadt und auch nur in der queeren Szene.
Die Sexadressen finden die Menschen irgendwie in der Regel, ist meine Erfahrung, irgendwie sowieso von alleine, muss ich die irgendwie eigentlich gar nicht irgendwo hinschicken. Ich schicke die Leute natürlich ins Schwutz, weil das wirklich auch eine Berlin-typische Geschichte ist, und ich schicke die auch ins Schwule Museum, weil das auch irgendwie eine weltweit einzige Kulturstelle ist, irgendwie die viel irgendwie einfach mit uns zu tun hat. Der Name Schwules Museum ist ja vielleicht ein bisschen irreführend irgendwie mittlerweile, weil der wurde irgendwie damals irgendwie als Schwules Museum gegründet. Richtet sich aber heutzutage an die ganze LGBTIQ-Szene.
Wo würdest du denn außerdem Menschen noch hinschicken, hier so in Berlin?
Also Berlin ist so unglaublich groß und hat ein richtig gigantisches Angebot. Im Vergleich zu allen anderen Städten, die ich kenne, ist es ja wirklich sensationell. Egal, was man hier sucht, man findet immer irgendetwas. Und der allgemeine Geheimtipp ist auch ein bisschen schwierig, weil je nachdem, was man dann halt sucht, kann das ja dann doch total mit dem differieren, was halt andere Leute irgendwie empfehlen. Ich bin jetzt, was dann ein bisschen noch für mich jetzt fehlt, bei der Bühne. Und da empfehle ich entweder natürlich das BKA-Theater am Mehringdamm. Dort gibt es Trash-Stunden auf der Bühne, aber auch klassische Unterhaltungsprogramme aus dem queeren Bereichen. Hier wurde gerade dezent bei Trash-Tunde auf mich gezeigt. Ja, ich bin da auch, keine Frage. Oder wenn es, ich sag mal, auch so ein bisschen so schredderig experimentell sein darf, aber auch sehr, sehr schräg und lustig, auch die AHA. Das ist ein kleiner Verein in der Monumentenstraße, die junge Tunden bei ihren ersten Auftritten auf der Bühne auch begleiten. Auch das kann sehr lustig sein. Ich habe da auch schon sehr, sehr lange, wilde, lustige Abende verbracht. We'll be right back.
Der Buchladen Eisenherz, die Siegessäule oder auch Institutionen wie das Schwutz mit all den Menschen dahinter. Ich würde gerne mal versuchen, auch zu erklären, wie alles miteinander zusammenhängt, sich auch zusammen entwickelt hat und wie auch gesellschaftliche Ereignisse damit immer im Zusammenhang stehen, um wirklich mal ein Gefühl für die Szene zu bekommen.
Ich glaube, dieser Urschleim der Berliner Community, möchte ich das jetzt mal nennen, da gehören ja auch so Läden wie die AHA noch dazu, die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft. Nicht Aktionsgemeinschaft, genau, die es heute noch gibt. Das ist sehr, sehr komplex und ich glaube auch sehr schwer nachvollziehbar teilweise. Der Punkt ist auf jeden Fall, dass Menschen, die das Eisenherz eröffnet haben, also Leute wie Peter Hedenström zum Beispiel, auch zum Gründungsteam der Siegessäule gehörten, die ja 1984 zum ersten Mal erschienen ist. Und die ersten Jahre, glaube ich sogar, gab es öffentliche Redaktionssitzungen und die fanden im Eisenherz statt. Genau, also da konnten alle kommen und rummotzen, was man sich heute einfach mal vorstellen möchte, wie das so ist, wenn jetzt irgendwie die Taz eine öffentliche Redaktionskonferenz macht und alle kommen und beschweren sich oder so. Aber das zeigt auch, wie aus welchem Geist irgendwie die Siegessäule, glaube ich, dann damals auch heraus gegründet worden ist, wo halt ganz viele Player aus anderen Bereichen, aus dem Schwutz, aus dem Eisenherz, whatever, zusammenkamen, um dieses Magazin auch zu gründen. Und deswegen sind diese ganzen Geschichten eben sehr stark miteinander verbunden. Teilweise war man dann auch in den gleichen Gebäuden, also das Schwutz und die Siegessäule oder auch heute die Lesbenberatung sind alle in der Kulmerstraße. Das heißt, diese ganze Berliner Community ist schon sehr eng verwoben, diese Institutionen, die eben aus der sogenannten zweiten homosexuellen Emanzipationsbewegung heraus entstanden sind. Also so spricht man ja auf einer theoretischen Ebene im Grunde genommen von den ganzen Prozessen, die mit Stonewall oder so oder Rosa von Braunheims Film so in Gang gekommen sind. Es gab ja auch noch eine erste homosexuelle Emanzipationsbewegung, die auch hier im Kiez eine große Rolle gespielt hat in den 20er Jahren mit oder auch schon vor den 20er Jahren mit Magnus Hirschfeld. Der oder Karl-Heinrich Ulrichs, wo ja auch eine Straße nach ihm benannt ist, hier um die Ecke, der schon Ende des 19. Jahrhunderts sich für sozusagen die, sagen wir mal, Akzeptanz von queeren Menschen oder Homosexuellen eingesetzt hat. Und die wurde dann von den Nazis eben zerschlagen und deswegen nennt man alles, was danach kommt, sozusagen die zweite. Der zweite Versuch, der hoffentlich irgendwie diesmal dann auch dauerhaft glückt, obwohl es leider ja nicht danach aussieht.
Ein ganz wichtiger Grund, warum die Siegessäule auch gegründet worden ist, ist die AIDS-Berichterstattung in den heterosexuellen Medien, die extrem homophob gewesen ist. Und die Siegessäule wurde meines Wissens auch gegründet, um da einfach auch ein Gegengewicht zu schaffen.
Und da gab es dann 1985 ein Sonderheft zum Thema AIDS. Das war vom Berliner Senat sogar gefördert. Insofern war das so der erste große journalistische Aufschlag in Deutschland zumindest, weil viele Informationen kamen eben aus den USA. Und da war das Eisenherz auch eine wichtige Schnittstelle, weil viele Publikationen aus den USA, also Zeitschriften oder Journale oder so, vom Eisenherz im Grunde genommen, glaube ich, auch importiert worden sind. Und da liefen dann eben auch, was HIV und AIDS betrifft, eben ganz viele Stränge, sowohl bei Eisenherz als auch journalistisch dann in der Siegessäule zusammen. Und das war eben sehr wichtig, ne? Weil, wie du ja schon gesagt hast, also es war sehr tendenziös, die Berichterstattung so im Spiegel oder sowas. Und da war die Siegessäule natürlich auch einfach sehr relevant.
Und man darf irgendwie einfach nicht vergessen, es gab damals noch kein Internet. Also das heißt irgendwie, die Zeitschriften mit neuesten medizinischen Ergebnissen, die kamen mit dem Postschiff aus Amerika. Und das hat halt irgendwie 4 Wochen gedauert.
Ja, was ja auch irgendwie geblieben ist und schon immer da war, so habe ich zumindest das Gefühl, ist so diese gegenseitige Unterstützung von allen Seiten, also aus der Community heraus, in die Community hinein. Und nachdem wir schon bei der Geschichte waren, so in unserem Vorgespräch hattest du erwähnt, dass auch die Drag-Kultur hier in Berlin sehr mit der Siegessäule verwoben ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, wohin dieser Erzählstrang geht.
Ja, also ich meine, Margot und ich sind ja die besten Beispiele dafür. Nein, also tatsächlich ist es so, weil wir ja über Community sprachen und dass Siegessäule immer das Produkt der Community ist, ist es halt so, dass natürlich genauso wie in der Community selbst, wo Tunden oft die Rolle von politischen VorkämpferInnen innehaben zum Beispiel und sich einmischen und laut sind und das Maul aufmachen, entsprechend.
Das ist die Margot.
Genau, entsprechend gibt es auch in der Siegessäule natürlich wahnsinnig viele Tunden. Und es gibt natürlich auch sehr legendäre Berliner Tunden wie Milita Sundström, Pepsi Boston, Milita Poppe, die alle auf die eine oder andere Art und Weise, oder Chouchou de Briquette war zum Beispiel mal Fotoredakteurin, dann hatten wir Milita hat irgendwie auf einer, es gab so eine Spalte, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich wusste, dass ich es, ja genau, die kleine Konditorei, dann haben wir Jurassica Parker, die bei uns eine Kolumne hatte, um mal ins Jetzt zu hopsen, Doris Belmont eine Kolumne, Candy Crash eine Kolumne, also Tunden spielen immer eine sehr große Rolle und die liebe Margot natürlich auch, die bei uns ja arbeitet auch, ne?
Ja, genau, ja, ich mache bei der Siegessäule die Produktionsleitung und gucke so, dass die Anzeigen an der richtigen Stelle sind und wenn wir zu viele Anzeigen haben, dann sage ich der Redaktion, hier fallen mal ganz viele Artikel weg, dann freut sich die Redaktion immer und ist kurz davor, mich umzubringen und deswegen ist es gut, wenn man in der Grafikerin noch eine zweite Tunte hat, dann sind wir schon mal zwei gegen eine. Das geht dann schon ganz gut. Oder umgekehrt, es fällt eine Anzeige halt weg, dann muss dann noch ein Text geschrieben werden. Darüber freut sich die Redaktion auch immer, wenn sie das kurz vor Druckabgabe dann erfährt. Also das ist dann meine Aufgabe. Insofern, ja, die Siegessäule hat eine tundenlastige Geschichte und das trägt sich bis heute dort auf jeden Fall auch gut durch. Wir müssen den Begriff Tunte aber, glaube ich, nochmal irgendwie erklären an einer Stelle, weil Tunte, das ist jetzt nicht nur der weiblich affektierte Mann, wie es im Duden oder im Lexika drin steht, sondern das sind halt wirklich in der Regel, sag ich jetzt mal, oder im Ursprung waren das primär Männer in Frauenkleidung, allerdings nicht auf Drag Queen geschminkt, mit Lidschatten ein bisschen die Geheimratsecken hoch, aber auch keine TravestiedarstellerInnen, wo man jetzt nicht weiß, huhu, Mann, Frau, wer weiß es genau, sondern wirklich Tunten, den hat man angesehen, dass das Männer sind, die sich geschminkt haben, die sich früher gerne mal so diese, ich sag mal, die sehr, sehr günstigen Frisuren, im Tuntentum sagen wir dazu AOK-Mützen, die hat
es aufgesetzt. Ist das nicht auch was typisch Berlinerisches?
Also ich glaube, es geht so ein bisschen auch so darüber hinaus, also im Waldschlösschen gibt es auch ein Tuntentreffen immer regelmäßig auch und von den Astas und in Hamburg gibt es auch ein paar Tunten, Köln bin ich mir gerade nicht so sicher. Gibt's auch, ja.
Ja, also die Tunte, ich meine, wenn man einfach mal diese Schere aufmachen möchte, so Tunte, Drag Queen. Also Drag Queen ist natürlich ein amerikanisches Konzept, was irgendwie in den 90ern durch Filme wie Priscilla, obwohl das ein australischer Film war, also wo sozusagen diese Drag-Kultur oder auch die Bezeichnung Drags auch hier nach Deutschland immer mehr kam. Aber natürlich jetzt besonders, dann hat sich das etabliert dann durch RuPaul's Drag Race oder solche Formate. Und die Tunte ist halt eigentlich im Grunde genommen schon was völlig anderes. Also bei Drag geht es eigentlich um die permanente Selbstoptimierung. Da geht es ist eine Leistungsschau der Travestie, wohingegen die Tunte genau das Gegenteil möchte. Die möchte nichts leisten. So, also...
Nein, das. Also, nur sein.
Nein. Also die möchte etwas leisten schon, die möchte, man sagt ja auch immer, die Tunte bewegt politisch vor allen Dingen etwas, aber nein, es geht eben um eine Verweigerung dieses Leistungsgedankens hinter dieser Ausdrucksform.
Also dieses High-Gloss, wogegen Frauen sich auch wehren, dass sie halt irgendwie perfekt sein aussehen müssen?
Ja, also wenn ich mir angucke, was die armen Geschöpfe da bei Drag Race machen müssen, die müssen singen, tanzen, Schauspielern sich super schminken, tolle Klamotten nähen, das entspricht nicht meinem Selbstverständnis als Tunte. Ich möchte möglichst komisch aussehen, möchte Brüche erzeugen, möchte, dass die Leute sich irgendwie fragen, was soll das bitte?
Ich sage ja immer, in meiner Definition, die Tunte hat eine Message. Und durch ihr Auftreten, weil sie halt wirklich so diese Geschlechter auch so ein bisschen, die Geschlechterbilder so ein bisschen konterkariert und halt nicht total echt aussieht wie eine echte Frau, hat sie mehr Aufmerksamkeit automatisch und kann damit ihre politischen Messages, und das waren ja früher insbesondere dann zum Beispiel Gewaltprävention, würde man heute sagen, also Anti-Homophobie, ja, HIV und AIDS-Prävention auch und sowas vorangetrieben. Das sind die wichtigen Sachen. Und ich selber zum Beispiel würde mich auch nicht als Drag Queen bezeichnen. Ich habe mit dem Begriff meinen Frieden gemacht, wenn Leute den für mich verwenden, weil für eine Drag Queen, sage ich immer, habe ich nicht genügend Lidschatten im Gesicht und Travestie ist es halt irgendwie auch nicht, weil dafür sehe ich dann auch nicht echt genug aus. Und also die Schreddertunte, da bin ich halt auch weg. Also da passe ich auch nicht mehr so richtig rein. Es ist irgendwo so ein Ding dazwischen. Und ich sehe ja, wenn man mich auf der Straße sieht und man denkt dann, ach guck mal, Mutter Beimer macht Stadtführungen, das bin ich.
Naja, du hast gesagt, jede Tunte hat ihre Message. Welches wäre deine Message so für das heutige Berlin, für den Kiez heute?
Für den Kiez oder für Berlin? Also ich habe eigentlich für Berlin die Message, sich diesen Kiez genauer anzugucken, weil das einer der schönsten und ich glaube auch wichtigsten Kieze ist, die wir haben in Berlin, aber auch deutschlandweit. Und ich würde sogar noch ein bisschen größer denken, weil dieser Kiez in dieser Form wirklich einzigartig weltweit ist, in der Größe und Vielseitigkeit an Angeboten. Das gibt es in der queeren Community so leider gar nicht mehr. Sehr schade und das ist so eine meiner Messages. Ansonsten ist es meine Message, ein unglaublich großes Herz zu haben, viel Offenheit, viel Akzeptanz und Toleranz für andere Menschen zu haben und einfach gegen diese stetige Ausgrenzung, Stigmatisierung anzugehen, dass wir da als Community zusammenhalten müssen und dass wir uns die heteronormative Cis-Gesellschaft an unsere Seite stellen müssen, um halt gegen Extremisten irgendwie auch eine große breite Front bilden zu können.
Was Margot so schön formuliert, ist gleichzeitig nochmal der Blick auf das Miteinander heute. Mit notwendigem Humor könnte man sagen, es war halt auch schon mal besser.
Also ich habe irgendwie 1987 irgendwie im Buchladen angefangen. Ich war unglaublich stolz und habe gedacht, am Ende meines Berufslebens ist ein Buchladen wie der Eisenherz-Buchladen nicht mehr notwendig, weil sich das in Wohlgefallen aufgelöst hat und alles schön ist. Und jetzt bin ich so einigermaßen kurz vorm Ende meines Berufslebens und wenn ich mir die politische Situation heutzutage angucke, denke ich, ist es wichtiger als vor 35 Jahren, als ich angefangen habe. Also Plätze wie unser Buchladen sind wichtiger denn je und ja, wir müssen halt irgendwie dranbleiben.
Die LGBTIQ-Community ist keine Wohlfühlblase. Ne? Also klar, supporten wir uns irgendwie alle, aber dass wir uns jetzt hier so einen abkuscheln die ganze Zeit, das kann man nicht sagen. Es gibt also auch interne Konflikte und wir müssen halt jetzt einfach an den Punkt kommen, wo wir gucken, wie priorisieren wir unsere politischen Anliegen. Wollen wir uns nach innen weiterhin mit unserer Nabelschau irgendwie befassen und uns zerfleischen, so wie es die Linke ja auch tut? Oder wollen wir irgendwie vielleicht irgendwie mal sagen, wir müssen uns jetzt mal wieder irgendwie kurz wenigstens einkriegen, weil hier passieren gerade gesellschaftlich Dinge und auch politisch. Wenn wir da jetzt nicht aufpassen, dann landen wir da, wo wir halt vor noch nicht mal 100 Jahren schon mal gelandet sind. So.
Vor 20 Jahren, also Anfang in den Nullerjahren, war so ein queerer Laden, wenn der halt da war, gut, dann war der weitestgehend halt einfach mal da. Das ist mal so Überfälle, Angriffe, Schändungen von solchen Mahnmalen oder Läden irgendwie gab, das gab es auch, aber meinem Empfinden nach und was ich jetzt auch so von Maneo, dem schwulen Überfalltelefon, weiß, war das deutlich weniger seinerzeit gewesen, das ist mehr geworden. Also wenn jetzt weniger Laden, allein aufgrund der Tatsache, dass sie präsent sind und existieren und nach außen einfach nur zeigen, wir sind ein queerer Laden, eine Angriffsfläche bieten, dann merken wir, dann stimmt irgendwo vielleicht das Mehrheitsverhältnis nicht mehr ganz. Dann muss es offensichtlich noch mehr queere Läden geben, damit sich entweder die Statistik so ein bisschen wieder beruhigt oder die anderen merken, okay, es gehört halt, und das ist es ja, es gehört mit zur Normalität, dass es solche Läden halt auch bei uns überall geben kann.
Danke für die Musik an Jan Noll alias Pauha Diamante. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und danke an Roland, der im Buchladen Eisenherz bleibt und sich auf euch freut. Kommt gerne mal her zum Stöbern, Kaufen, Lesen, Austauschen. Wir laufen jetzt zusammen noch ein Stück von der Tour, die ihr zusammen mit Margot hier erleben könnt.
Es ist tatsächlich eher, würde ich sagen, fast schon eher ein schwuler Kiez. Mhm. So. Das heißt, es wohnen ja einfach auch sehr viele queere Menschen oder vor allen Dingen hier vielleicht schwule Menschen im Kiez. Das heißt, es ist nicht nur das, was so an Infrastruktur da ist, sondern eben auch die Menschen, die hier wohnen. Und man merkt es schon, wenn man hier so die Straße runtergeht, dass man eigentlich jede zweite Person, der man begegnet, ist natürlich eine queere Person oder eine schwule Person. Und deswegen glaube ich, ist so diese Kombination aus den ganzen Läden und Bars und aber auch von den Menschen, die hier wohnen, ergibt halt dieses besondere Klima. So, aber es würde meiner Ansicht nach zu kurz greifen, wenn man jetzt die Berliner LGBTIQ-Community nur auf diesen Kiez reduziert. Also es ist ja, wir haben ja den Luxus, dass auch in Kreuzberg oder in Neukölln sehr große Zentren auch queeren Lebens sind mittlerweile. Früher sogar am Prenzlauer Berg. Es hat dann doch stark nachgelassen, leider. Nee, wirklich.
Da schwingt eine Kritik auch mit.
Ja, doch. Also ich meine, da gab es wirklich, die hatten auch einen schwulen Buchladen da. Es gab irgendwie viele Bars und Kneipen, die auch über die Jahre einfach verschwunden sind. Und natürlich hat sich hier in Schöneberg so dieser Mikrokosmos gehalten, vielleicht weil er auch historisch eben einfach am gewachsensten ist. Aber wenn man heute durch den Kreuzköln rumläuft oder auch sich rund ums Kotti, wo ja auch die Siegessäule ihr Büro hat mittlerweile, da gibt es den Südblock und Möbelolfe und also es gibt das SO36, das Roses. Also wir haben schon viele queere Kieze in dieser Stadt, aber das hier ist natürlich so der Traditionskiez.
Warum seid ihr hier stehen geblieben? Gab's einen bestimmten Grund?
Wir haben nur auf euch gewartet.
Ach so, ich dachte, ihr seid hier ganz gezielt stehen geblieben, nee. Hier auf der Ecke. Wir wollen hier die Straße vor, am Boyberry vorbei.
Fast könnte man sagen, laufen wir in die falsche Richtung. Wir sind jetzt hier in der Eisenacher Straße und gehen Richtung Winterfeldstraße. Und da sehen wir jetzt eine Strecke, bei der jetzt in jüngster Zeit gleich irgendwie zwei weitere neue queere Lokalitäten aufmachen. Was ja auch eine schöne Entwicklung ist. Und die Kiez entwickelt sich hier irgendwie gerade die Eisenacher Straße hoch. Weiter hoch ist dann noch ein weiterer Lederfetischschneider, der gerade neu aufgemacht hat. Also hier tut sich gerade wahnsinnig viel in dieser Ecke. Und man könnte auch links in die Neuendorfstraße abbiegen und mal das Haus sich angucken, in dem Christopher Isherwood, den wir vorhin schon erwähnt haben, gewohnt hat, als er hier war.
Habt ihr schon erzählt, dass hier im Kiez auch jedes Jahr tolle Festivals stattfinden, die so auch ein guter Einstieg sind in die Szene?
Nee, das haben wir nicht. Aber hier findet immer das lesbisch-schwule Stadtfest statt, Jan.
Wieso? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Nein, das gibt's wirklich. Neben dem CSD ist das ja so mit eins der Highlights der queeren, der Pride-Season in Berlin. Damit beginnt sozusagen die Pride Week mit dem lesbisch-schwulen Stadtfest an zwei Tagen hier im Kiez. Und eine Woche später ist dann CSD. Auch wir mit der Siegessäule. Wir haben ja seit ein paar Jahren auch eine Tourismusplattform, die nennt sich Place to be Berlin, mit der wir auch Events organisieren. Dazu gehört unter anderem, also was die Siegessäule seit Jahren macht, ist der Queer Summer Splash. Das ist ein LGBTIQ-Badetag im Prinzenbad, wo also da einmal im Jahr sozusagen die LGBT-Community die Mehrheit im Prinzenbad bildet. Und das ist ganz schön. Und wir haben seit letztem Jahr auch ein Drag-Festival im Botanischen Garten. Also Steglitz-Zehlendorf ist im Kommen. Queens and Flowers heißt das, wo es dann Drag-Performances im Botanischen Garten gibt. Das ist ganz toll. Und insofern sind auch gerade die Bezirke sehr interessiert auch daran, auch queeres Leben in dieser Stadt irgendwie weiter zu fördern. Und da sind wir relativ froh drüber, ja.
Wir stehen direkt hier vor der Neuendorfstraße Nummer 17 und das ist ein wunderbarer Altbau aus den 1880er Jahren und dort hat Christopher Isherwood gewohnt und hat aus seinem Fenster rausgeschaut und sah hier auf der anderen Seite rechts von uns einen wunderbaren Altbau, den er öfter auch in den Büchern auch beschrieben hat. Und von hier aus hat er also seine Streiftouren durch den queeren Neuendorf-Kiez unternommen oder durchs queere Berlin und hat all das erlebt, was er dann in seinen Büchern dort aufgeschrieben hat. Und ist dann er ist relativ lange noch hier geblieben, 1933. Auf der Gedenktafel davor steht, dass er Januar, Februar ausgezogen wäre. Das ist nicht richtig, wie wir mittlerweile wissen. Wahrhaftig hat er hier noch bis Mai ausgehalten. Und die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz war allerdings für ihn die Initialzündung zu sagen, ich verlasse die Stadt, das geht jetzt hier nicht mehr, was jetzt hier passiert. Und er konnte es auch. Andere konnten das jetzt nicht mehr unbedingt machen.
Die Stadt verlassen bei der Buchverbrennung. Ja, das bringt quasi so irgendwie diese beiden Seiten dieses Podcasts auf den Punkt. So einmal so diese schöne, bunte, vielfältige Seite, die sich des Lebens freut und dann andererseits auch die politischen Entwicklungen, die man leider nicht immer beeinflussen kann.
Wir werden alles verlinken, was man machen kann. Also von der Buchhandlung angefangen bis zu allen Führungen, die du hier machst, bis zu deiner Musik. Also alles Siegessäule natürlich sowieso. Jetzt in diesem Moment könnt ihr schon anfangen zu lesen und wir lassen einfach die Musik noch 10 Minuten laufen, damit ihr das schafft.
Bitte.
Okay, das ist toll. Also vielen, vielen Dank. In die Runde bei Roland haben wir uns schon bedankt. Herzliche Einladung natürlich in den Buchladen Eisenherz und natürlich vielleicht als Startpunkt, um hier ganz, ganz viel zu entdecken. Dankeschön an euch.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, sage ich es einfach mal.
Ja. Auf alle Fälle.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.